Ja, dazu gibt es ganz eine witzige Story. Sprich, ja, ich habe meinen Sturkopf schon als Sperma durchsetzen müssen. Dann war ich am Top oben. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, okay, das ist jetzt mein Sport. Ich habe einfach an nichts denken können, außer, wie komme ich zum nächsten Griff? War so ausgesetzt in dem Moment, dass die einzige Option nur mehr noch war, die Hände über den Kopf zu legen und hoffen, dass der Stein nicht zu groß ist. Ja, der hat mich dann eben leider getroffen. Ja, mit mir kann man Pferdestellen gehen, jeden Blödsinn anfangen. Ja, oft einmal sorge ich auch für graue Haare in meinem Umfeld.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Jasmin Planck, Kletterin, Rollstuhlfahrerin, Hundemama, Garantin für gute Laune. In diesem Podcast treffen Bergsport und Barrierefreiheit aufeinander. Jasmin räumt so ziemlich jedes Klischee ab, das man über Behinderung und Leistungssport haben könnte. Vize-Weltmeisterin ist sie, Europameisterin und 5 Weltcups hat Jasmin gewonnen. Jörg Wunram hat die Frau aus Hall in Tirol im Kletterzentrum Innsbruck getroffen. Ein Basecamp-Solo-Talk über steile Wände, kräftige Bauchmuskeln und einen Hund, der besser Bescheid weiß als mancher Kletterexperte.
Jasmin, ich habe eben mit ein bisschen Erstaunen festgestellt, dass du mit einem sehr treuen Wegbegleiter, Begleiterin muss ich genauer sagen, unterwegs bist. Du hast eine Hündin an deiner Seite, die Chiara. Das ist ein Servicehund, oder wie muss man sich's vorstellen?
Genau, Chiara ist ein Assistenzhund. Und läuft unter der Kategorie Service Dog. Also sie ist einfach für Menschen mit mobilen Beeinträchtigungen da, wobei sie auch einen Signaldienst macht. Sie kann nämlich die Spastik vorzeitig anzeigen und mir dadurch helfen, dass sie nicht in einen Überspastik kommt.
Wie macht die Hündin das? Erschnuppert die das oder hat die so eine Sensorik entwickelt? Beobachtet die dich ganz genau? Was ist es?
Wir sind uns nicht ganz sicher, über welchen Punkt sie es jetzt wirklich schafft. Die Theorie war am Anfang, wie ich noch Fußgängerin war, dass sich mein Gangbild verändert und ich dadurch einfach die Chiara aufmerksam wird, dass die Spastik überschießen anfängt. Damals war die Spastik aber auch nur in den Beinen präsent. Inzwischen gehen wir eher davon aus, dass sich einfach mein Metabolismus ändert und dass die Chiara das dann riecht und frühzeitig Bescheid gibt, indem dass sie mich entweder anstupst oder wenn ich am Boden sitze, sich über meine Füße drüber legt und man sagt, hey, jetzt ist ein Gang runterschalten am Programm.
Ich gehe davon aus, dass es für dich als Empfindung auch eine große Hilfe ist, dass du diese Hündin hast an deiner Seite.
Ja, also ich bin extrem froh, dass sie das kann, weil so viele Trainings nicht unterbrechen werden müssen, sondern ich kann dann einfach eine Pause einlegen, kann einen Gang runterschalten, kann aber dann mein Training fortsetzen. Wenn die Chiara mir nicht frühzeitig Bescheid geben könnte oder ja, es nicht macht und ich in eine Überspastik reinschieße, dann ist das Training beendet, weil da kann ich danach einfach nicht mehr weiterarbeiten. Das ist für meinen Körper einfach auch zu viel dann.
Chiara ist nicht nur Jasmins Assistenzhund. Sie ist Frühwarnsystem, Trainingsbuddy und treueste Begleiterin. Und sie schnuppert, wenn's gefährlich wird. Manchmal sogar vor Jasmin selbst. Die Hündin ist also ein vollwertiges Familienmitglied. Apropos Familie. Jasmin kommt im August 1988 in Hall in Tirol zur Welt. Als jüngstes von drei Kindern.
Wie hat sich das für dich dargestellt als Schwester, als einziges Mädchen in der Familie mit zwei Brüdern? Hast du da sowas wie Durchsetzungskraft schon von der familiären Herkunft her erlernen müssen?
Ja, dazu gibt es ganz eine witzige Story, weil mein Papa ist zeugungsunfähig. Sprich, ja, ich habe meinen Sturkopf schon als Sperma durchsetzen müssen. Meine Mama hat damals aber immer gesagt, wenn sie gefragt worden ist, ob sie noch ein drittes Kind haben will, nur wenn sie wüsste, dass es ein Mädchen wird und dass diese Wahrscheinlichkeit nicht so zu 100% handhabbar ist, will sie kein drittes Kind mehr. Demnach ist natürlich ihr Wunsch Prinzessin gekommen. Durch das aber, dass meine Brüder um einiges älter waren als wie ich, habe ich ganz eine andere Durchsetzungskraft gebraucht, um einfach nicht unterzugehen bei zwei wilden Jungs. Die andere Seite der Medaille war, dass die Mama gesagt hat, sie hätte sich lieber noch einen dritten Buben gewünscht, wenn sie gewusst hat, wie arg ich werden kann. Also ich war dann anscheinend schlimmer als wie beide Brüder zusammen, was Verletzungen, Blödsinn bauen und so weiter angeht. Also ich habe meiner Mama als Kind schon ziemlich viele Nerven gekostet. Ja.
Naja, alles hat seinen Preis.
Definitiv. Sie wollte eine Prinzessin. Sie hat sie gekriegt.
Jasmin Plank hat Humor und zunächst Einzelhandelskauffrau gelernt. Nur eine Zwischenstation. Denn ihr Traumberuf war Erzieherin. 2011 schließt sie diese Ausbildung ab und übernimmt die Leitung einer Kinderkrippe in Hall. Aus der alten Stadt wollte sie nie wegziehen. Hier fühlt sich die 37-Jährige zu Hause und pudelwohl.
Ich bin tiefst verwurzelt in Hall. Also bei uns ist eigentlich die ganze Familie in Hall gewesen. Ich kenne nichts anderes als wie Hall. Habe mich dann einmal getraut, wegzuziehen aus Hall in 2 Kilometer entfernte Häusern. War nicht meins, bin wieder zurückgezogen. Für mich war damals dann auch ganz klar, ich habe in Hall gearbeitet. Wie dann meine Erkrankung präsenter geworden ist, wollte ich auch ja, um jeden Preis in die Arbeit kommen können und mein Auto war noch nicht umgebaut. Deswegen bin ich dann 5 Minuten zu Fuß von meinem Arbeitsort gezogen. Da lebe ich immer noch und ich fühle mich einfach pudelwohl. Es ist zwar eigentlich offiziell eine Stadt, aber ich wohne am Stadtrand draußen. Das heißt, wir gehen ein paar Minuten und sind am Innufer. Wir haben das Naherholungsgebiet eine Viertelstunde von uns weg. Es ist einfach so schön und im Fall des Falles habe ich meine Eltern auch einfach ganz nah.
Heimat ist für Jasmin nicht nur ein Ort, sondern auch ein Sicherheitsnetz. Eines, das bleibt, wenn anderes verloren geht. So geht es ihr inzwischen auch mit dem Kletterzentrum Innsbruck. Das KI ist so etwas wie ein zweites Zuhause.
Das Kletterzentrum Innsbruck ist für dich auch so eine Anlaufstation geworden, was natürlich auch mit deiner speziellen Situation insgesamt zu tun hat. Lass uns mal auf diese spezielle Situation ein bisschen zurückschauen. Du hast auf deiner eigenen Homepage auch geschrieben, dass du bis etwa Mitte 20 ein ganz normales Leben geführt hast. Was ist dann passiert?
Also bei mir war der Moment, wo so nach dem Motto, jetzt kann es nicht besser laufen. Ich bin in meinem Traumberuf endlich gelandet. Ich habe eigentlich alles erreicht, habe mein eigenes Auto gehabt, habe eine Wohnung gehabt, war alles ganz cool. Und bin dann halt eines Morgens in die Arbeit gegangen und habe gemerkt, dass ich die Schilder nicht mehr so lesen kann. Und habe das ein bisschen drauf geschoben, dass ich jetzt alt war, mit 23. Und man sieht halt nicht mehr so gut. Und habe dann aber einen Termin beim Augenarzt ausgemacht, um mal die Brille verpassen zu lassen. War dann beim Augenarzt und habe dann so mehr oder weniger die Schockdiagnose Sehnerventzündung gekriegt. wobei mir die Augenärztin dann recht schnell auch die Angst genommen hat, weil sie gesagt hat, sowas kann einmal spontan auftreten. Ich muss natürlich das jetzt neurologisch abklären lassen, therapieren lassen und dann sehen wir eh weiter. Und ich habe das dann abklären lassen neurologisch und es war alles gut. Dann sind wir eben davon ausgegangen, das war wirklich eine einmalige Sache. Habe dann aber Spotkarenz gehabt. Also damals hat man noch mit hochdosiert Cortison die Empfehlung gegeben, 4 Wochen nicht zu trainieren. War damals eben begeisterte Inlineskaterin und habe aber gemerkt, dass ich, nachdem ich vom Inlineskaten, also wenn ich fertig war, habe ich mir die Schuhe ausgezogen, bin zum Auto zurückgegangen und da habe ich gemerkt, dass mir die Fies wegsacken. Dann habe ich das noch ganz lang aufs Cortison geschoben. Ja, jetzt hast du halt nicht so viel Kraft und Bänder weich und Muskeln weich und so. 2 Wochen später bin ich beim normalen Gehen schon eingesackt und dann war so, okay, ich glaube, ich sollte nochmal zum Arzt gehen und war dann beim Hausarzt und der hat mich dann wieder in die Klinik eingewiesen. Und da ist dann die Diagnose spastische Lähmung gestellt worden. Unklarer Ursache, also man hat nicht gewusst, woher sie kommt, aber ja, eben man hat gewusst, dass einfach eine spastische Lähmung da ist und ich einfach mit dem Leben lernen muss.
Jasmin ist gerade einmal Mitte 20. Plötzlich verändert sich alles. Ungewissheit, Frust und dann?
Kannst du dich noch in die Situation von damals zurückversetzen oder möchtest du das überhaupt, wie du dich gefühlt hast, als du diese Diagnose gestellt bekommen hast?
Im ganz ersten Kontext ist mir die Diagnose Multiple Sklerose an den Kopf geworfen worden und das hat mich extremst aus der Bahn geworfen. Ich habe in meiner Kindheit, meiner Jugendzeit in Rettungsbereich verbracht und wir haben im Stützpunkt, wo ich war, so eine Art Multiple Sklerose-Gruppe gehabt, wo die Jugendgruppe dann auch mit den Leuten Ausflügen gemacht hat und man hat natürlich nur die schlimmsten Fälle gesehen gehabt und immer dann kurzzeitig gedacht, okay, mein Leben ist vorbei. Also das hat mich sehr runtergezogen, habe mich aber recht schnell fassen können. Die Diagnose war ja dann auch vom Tisch und ich habe dann für mich ganz eine andere Strategie gewählt, nämlich ich lebe mein Leben und wenn Schübe auf mich zukommen, dann setze ich mich mit der Krankheit auseinander, dazwischen lebe ich.
Die passionierte Inlineskaterin Jasmin Plank entdeckt in dieser Zeit eine neue Leidenschaft, den Klettersport. Eher unfreiwillig zwar, aber mit Vollgas. Heute sagt Jasmin, das sei eine Offenbarung mit Hindernissen gewesen.
Ich war eben damals auch auf Reha und da habe ich mir dann eingestehen müssen, dass man nicht mehr zum Inlineskaten zurückkommen. Und dann habe ich zusammen mit einer Psychologin eruiert, was könnte ich sportlich machen. Dann habe ich erzählt, dass ich mit 15 an zweimal mit meinem Bruder klettern gegangen bin. Habe das aber auch sofort wieder ad acta gelegt, weil da braucht man ja auch Füße dazu. Und sie hat mir dann erzählt, dass es in Innsbruck Paraclimbing-Team gibt, das im Aufbau ist, eben für Menschen mit Handicaps und ich kann mir ja das einmal anschauen. Meine erste Reaktion war, wie soll ich klettern können, wenn ich nicht gerade schön geradeaus gehen kann? Und sie hat dann gesagt, ja, schau das einfach einmal an und dann siehst du episch, wie es ausschaut. Und ich habe mir dann aber gleich einen Termin gemacht für den Tag, wo ich entlassen worden bin, um damals noch ins Tivoli zu fahren und mir das anzuschauen. Und dann ist die Anka Gavi mit mir meine erste Route klettern gegangen. Und ja, die ist mir heute noch vor Augen. Also das war Route 3A, was ich da gegangen bin. Und ich habe mich dann eingebunden und bin losgeklettert. Und da war einfach nichts. Und dann war ich am Top oben. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, okay, das ist jetzt mein Sport. Ich habe einfach an nichts denken können, außer wie komme ich zum nächsten Griff. Für mich hat es in dem Moment keine Erkrankung gegeben. Ich war am Top oben wirklich fertig mit der Welt, weil es extremst anstrengend war für mich. Und ich habe gewusst, okay, passt, das ist jetzt mein Sport und das mache ich.
Die erste Kletterroute. Eine rote 3A. Ein Moment, in dem Jasmin kaum mehr etwas wahrnimmt und doch sehr viel geschieht. Nicht weniger als ein richtungsweisendes Erlebnis, das Jasmins Leben komplett verändert hat. Ein Schlüsselmoment, der sie in das Jetzt gezwungen hat. So ergeht es ihr inzwischen auch bei Wettkämpfen, an denen sie für den Nationalkader der Parakletterin sehr erfolgreich teilnimmt.
Genau, das ist mir eigentlich geblieben und das ist so schön. Ich bin ein extrem nervöser Mensch, ich habe brutalste Prüfungsangst, was dazu geführt hat, dass ich bei meinem ersten Wettkampf 4-8er Anlauf gebraucht habe, um mich einzubinden und zweimal in gut anzuziehen. Aber so wie ich dann an der Wand war, die ersten zwei Griffe in der Hand gehabt habe, abgekommen bin, war da eben wieder dieses Nix. Ich höre da nichts, ich höre auch keine Zurufe. Da gibt es wirklich nur noch mich und den nächsten Griff. Das ist das, was es so, so schön gemacht hat für mich und was es so extrem wertvoll gemacht hat. Auch weil ich ja noch eine Zeit lang in meinem Beruf war. Als Leitung von einer Kinderkrippe hast du einfach ja, große Verantwortung und die 2-3 Stunden, was im Training war, hat es die Verantwortung einmal nicht gegeben und ich habe abschalten können und war einfach einmal nur ich. Ja, das ist das Schönste, was mir Klettern geben kann, tatsächlich.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Absolute Stille im Kopf. Keine Krankheit, keine Gedanken, keine Angst. Nur Griff für Griff. In der Gegenwart. Das ist, was Jasmin Plank so am Klettern liebt. Der Sport gibt ihr enorm viel Kraft. Auch bei Rückschlägen. Herbst 2018. Jasmin hatte gerade für das österreichische Nationalteam an der Weltmeisterschaft im Paraclimbing teilgenommen. Auf Anhieb klettert sie auf Platz 5. Zur Belohnung fährt sie in die Dolomiten, um ihre erste Mehrseillängenroute zu absolvieren. Doch aus diesem Traumtag wird ein Albtraumtag.
Was ist damals genau passiert bei diesem Unfall? Was war da? Warst du da einen Augenblick nicht aufmerksam genug oder woran lag es?
Es war so, dass wir schon abgeseilt haben. Es war Mehrseillänge, was wir gegangen sind. Und beim letzten Part vom Abseilen ist dem Kollegen ein Seil zwischen zwei Steinen verkantet. Und das war der Grund, warum ich dann nicht in der Mitte runter bin, sondern als Erste runter, weil ich gesagt habe, ich hole von unten das Seil raus, ich ziehe es raus, damit wir eben keinen Steinschlag provozieren. Bin dann unten an der Wand gewesen, habe mich dann ein Stück auf Zeiten gesetzt, um mal die Schuhe auszuziehen und eben nicht in Abseilhöhe zu sitzen. Und habe dann gehört, wie geschrien worden ist, Vorsicht Stein. War aber so ausgesetzt in dem Moment, dass die einzige Option nur mehr noch war, die Hände über den Kopf zu legen und hoffen, dass der Stein nicht zu groß ist. Und der hat mich dann eben leider getroffen.
Das heißt, das sind Dinge, die beim Klettern immer mal passieren können. Und was ist dann in der Folge mit dir geschehen? Also du bist getroffen worden von einem Stein. Wo bist du getroffen worden und was hatte das für Auswirkungen für dich?
Durch das, dass ich meine Hände über den Kopf gelegt habe, bin ich am Ringfinger getroffen worden und am Ellbogen. Also ich habe quasi den Stein abgewendet von meinem Kopf. Was aber zur Folge gehabt hat, dass ich natürlich am Unfallort einen starken Schock gehabt habe, der einen Schub ausgelöst hat. Und dann habe ich viermal am Finger operiert werden müssen. und jede OP hat einen Schub ausgelöst, weil man damals eben meine Grunderkrankung noch nicht gekannt hat und nicht gewusst hat, dass Vollnarkosen für mich gefährlich sein und eben Schübe auslösen können. Was dann zur Folge gehabt hat, dass ich im Rollstuhl rausgegangen bin, weil einfach die Lähmung so viel höher war ist und die Spastik, dass ich einfach nicht mehr gehen habe können.
Das Schicksal hat wieder zugeschlagen. Jasmin Plank lässt sich nicht unterkriegen. Nach Operationen und ihrer Genesung greift die Sportlerin wieder an. Mit dem Rollstuhl kommt sie inzwischen zum Training ins Kletterzentrum Innsbruck.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du tatsächlich klettern gehst? Also du gehst aus dem Rollstuhl raus, du setzt dich aus dem Rollstuhl raus und dann ist es die Muskelkraft deiner Arme, des Rumpfes, mit der du dich im Prinzip nach oben beförderst, indem du kletterst.
Ein bisschen anders ist es noch. Ich habe gelernt, eben über meinen Rumpf zu arbeiten und kann meine Füße auf Tritte stellen, kann damit voll gut stabilisieren, schaffe es auch innerhalb von einer Route 5-6 Mal wirklich Kraft aufzubringen. Aber das meiste ist wirklich Stabilisationsarbeit, was mir aber wirklich hilft, weil die Beeinträchtigung ja inzwischen auf die Hände gegangen ist. Und wenn ich nur hangeln müsste, hätte ich ein Problem.
Spürst du das dann, diese Stabilität, die aus den Beinen kommt?
Nein, das ist Vertrauen.
Weil du weißt, dass das gut sein muss, damit du das tun kannst, was du gerne tun möchtest. Ja? Also das ist wirklich Vertrauen.
Genau, es ist tatsächlich Vertrauen. Es ist viel Überblickkontrolle. Sprich, ich schaue immer nach unten, wo ist der Tritt. Stell dann meinen Fuß auf den Tritt drauf und sieh visuell, der steht da. Und am Anfang war es natürlich schon so, dass ich 6, 7, 8 Mal auf den Tritt gestiegen bin, auch an Tagen, wo ich mir nicht so vertrauen habe können, bis dann von unten vom Trainer der Satz gekommen ist, besser steht man da nicht. Und dann habe ich einfach weitergezogen. Und so haben wir das auch einfach gelernt. Und inzwischen zu 98% stelle ich den hin und er bleibt da. Manchmal rutscht er halt nochmal weg, dann stelle ich ihn nach. Aber ja, ich weiß inzwischen einfach, was geht und vertraue einfach dann, dass mein Fuß das macht, was ich jetzt in Auftrag gebe.
Kannst du das denn so vom Kopf her auch steuern, dass der Fuß, das Bein, dann diesen Tritt nicht nur findet, sondern da eben auch stabil steht?
Die Bewegung kommt aus dem Rumpf raus. Mein Bauch ist extrem gut trainiert. Und dann stellt man ab und merkst du dann auch die Entlastung. Und dann weiß ich, okay, ich stehe jetzt da drauf. Das ist einfach ganz, ganz viel Spüren bei mir, das Klettern inzwischen.
Jasmin Plank hat durch ihr ausgeprägtes Bauchgefühl jede Menge Selbstvertrauen bekommen. Obwohl sie nach dem Unfall in den Dolomiten ihren Job an den Nagel hängen muss, stürzt Jasmin nicht in einen seelischen Abgrund.
Das Klettern hat mir dann einfach Halt gegeben. Das war was, wo ich noch was wert war. Wo ich ein super starkes Team damals hinter mir gehabt habe, das mich aufgefangen hat, das mir gesagt hat, hey, das Leben geht weiter. Ja, inzwischen kann ich mir das Leben ohne Klettern nicht vorstellen. Wenn man sich auch mal ausmalt, dass ich eine schwere Erkrankung gebraucht habe, um in Leistungssport zu kommen, ja, das hört man eher selten.
Fünfmal pro Woche trainiert Jasmin Plank im Kletterzentrum Innsbruck. Teils an der Wand, teils im Kraftraum. Hinzu kommen Yoga, Mobilisationsübungen oder Ausdauertraining mit dem Handbike. Seit vergangenem Jahr gehört im Sommer auch das Stand-Up-Paddleboard zu den Trainingsgeräten. Hündin Chiara als Galionsfigur, Jasmin als Kapitänin. Sie bestimmt den Kurs, den sie aber ohne die Unterstützung des österreichischen Alpenvereins kaum eingeschlagen hätte. Vermutlich auch ihren Weg als Klettertrainerin nicht. Schon seit einigen Jahren motiviert Jasmin andere, das Klettern zumindest mal auszuprobieren.
glaube, das war 2018, wie der Alpenverein dieses Inklettern-Touren hat lassen. Und damals sind wir eben gefragt worden, ob wir da unterstützend dabei sein können. Seitdem tourt das Inkletterprogramm durch ganz Österreich, was wirklich richtig, richtig cool ist, weil da Menschen eben mit und ohne Handicap miteinander klettern, was nicht nur jetzt Menschen mit Handicap einmal die Möglichkeit gibt, da reinschnuppern zu können, sondern auch im Umkehrschluss gibt es Menschen, die kein Handicap haben, einmal die Möglichkeit zu sehen, was können eigentlich Menschen mit Handicap leisten. Es bricht Barrieren auf. Oft einmal ist nämlich schon so das Gefühl da, in meiner Kletterhalle jetzt nicht mehr, aber wenn du in eine fremde Kletterhalle mal reinrollst, die noch nie an Paraathleten gesehen haben, da kann man einfach in den Augen lesen, was will die jetzt da machen. Und so kommt man immer mehr und mehr in ein Get-Together.
Beim Inklettern geht es um Inklusion im Breiten- und Freizeitsport. Wettkämpfe stehen nicht im Mittelpunkt. Einige der Inkletterinnen und Kletterer gehen inzwischen auch für das Paraclimbing-Nationalteam an den Start. Für den österreichischen Alpenverein ist das ein klares Zeichen einer gelungenen Inklusion. Also Teilhabe statt Ausgrenzung.
Und man lernt einfach, dass Menschen mit Handicap und ohne Handicap voneinander profitieren können. Und das ist extrem schön. Ich habe jetzt eben in meinem Fall auch angefangen, über den Alpenverein Hall Kinderkurse zu geben. Auch wieder in demselben Inklusionsgedanken. Wir haben Kinder mit Handicap und Kinder ohne Handicap und haben eben eine Trainerin, die ein Handicap hat und eine Trainerin, die kein Handicap hat, was es dann einfach noch so viel spannender macht.
Das Inklettern ist übrigens ein Projekt der Alpenvereinsjugend. Es wird gefördert durch den Verein Licht ins Dunkel. Inklettern ist eine Art Schnupperkurs und offen für alle, ohne Leistungsdruck. Vielmehr stehen die Freude am Tun und der gemeinsame Spaß im Vordergrund. Seit 2 Jahren tourt das Programm österreichweit auch durch Schulen. Die Termine finden sich unter alpenvereinsjugend.at/angebote/inklettern. Das Ziel? Neugier wecken und mögliche Barrieren gar nicht erst aufkommen lassen.
Wie ist das, wenn dir die Kinder das erste Mal begegnen und du kommst mit dem Rollstuhl? Ist da eher die Neugier, ey, was ist denn das für ein cooles Teil? Oder gibt es dann schon auch so vielleicht die ein oder andere Form von Bedenken?
Umso kleiner die Kinder sein, umso weniger hat der Rolli Beachtung. Beziehungsweise wird dann natürlich bei den ganz Kleinen auch einfach einmal so, boah, die coolen Reifen und ich habe ja einen farbigen Rolli und das spricht dann kleine Kinder auch extrem an. Und da ist dann meistens so, darf ich mitfahren? Also die finden das extrem cool. Und die Größeren fragen dann schon nach, wie kletterst du? Wie machst du das? Aber es ist nie so, dass sie sagen, wie willst du uns was beibringen? Sondern bei Kindern ist das Grundvertrauen da, die macht das jetzt mit uns. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und wenn ich den Kindern dann erkläre, wie ich kletter, dann ist das für sie so okay. Und ich kann sie aber dann auch abholen und ihnen erklären, wie sie klettern müssen und auf was sie schauen müssen. Beziehungsweise ist bei kleineren Kindern dann auch da wieder dieses natürliche Klettern, denen brauche ich nicht erklären, wie man klettert, die machen das dann schon.
Da ist es wieder, das Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse sagte einmal, man muss das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu schaffen. Paraklettererin Jasmin Planck tut das tagtäglich. Meist mit einer gehörigen Portion Humor.
Ich habe eigentlich immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ja, mit mir kann man Pferdestellen gehen, jeden Blödsinn anfangen. Ja, oft einmal sorge ich auch für graue Haare in meinem Umfeld, wenn wir dann irgendwo wandern gehen, wo niemand mehr dran glaubt, dass da noch ein Rollstuhl oder ein Mensch mit Orthesen überhaupt weiterkommen kann. Also ich sorge vom Spaß bis zu graue Haare für alle Möglichkeiten.
Wir haben eben oder vorhin auch schon darüber gesprochen, dass du eben durch deine Erkrankung zum Klettersport gefunden hast. Ist das die positive Komponente dieser Erkrankung? Also die positive Ausdrucksform dessen, was dich in deinem Leben doch sehr verändert hat, in der Idee oder in deinem Lebensentwurf? Du hattest ja was anderes vor.
Definitiv. Klettern war einfach für mich vorgestimmt. Ich habe halt einfach ein anderes Leben dafür wählen müssen, dass ich zu dem Sport gekommen bin. Aber ich bin total dankbar, dass ich ihn haben darf und das ist definitiv das Positive in meinem Leben, ja, dass ich durch die Erkrankung einfach zum Klettersport gekommen bin, ja, und mir das jetzt auf meinem Weg begleitet.
Ich glaube, dass es unter uns Menschen, die eben keine Beeinträchtigung haben, die nicht behindert sind, eine riesig große Unsicherheit darüber gibt, wie man Menschen wie dich anspricht. Gibt es da für dich eine Lösung für diese Unsicherheit?
Ja, genau mit dem, ich bin weder ein Mensch mit Beeinträchtigung, bin ich die Person mit Behinderung, sondern ich bin Jasmin. Das ist das Einfachste. Begegnet Menschen mit Handicap einfach ganz, ganz normal. Ja, es macht es für alle Seiten viel, viel einfacher.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.